Der Herr segne diese Predigt, er segne unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer draußen an den Bildschirmen, im Juni hatte ich mit meiner Frau das Glück, an der Israel-Studienreise unserer Gemeinde teilzunehmen. Wir besuchten unter anderem Jerusalem und dort den Tempelberg. Ein ganz besonderes Erlebnis. Kommen Sie mit mir mit. Wir sehen hier den Blick vom Ölberg, auf dem wir als Betrachter standen, im Osten der Altstadt Richtung Westen und mittendrin der Tempelberg und golden leuchtet die Kuppel des muslimischen Felsendoms. Er steht auf dem Plateau, das einst den jüdischen Tempel trug. Und etwa am Platz der Moschee, da ragte zu Jesu Zeiten der Tempel für Jahwe in den Himmel. Unterhalb dieses Plateaus, also von Ihnen aus gesehen links und etwas südlich, da lag die sogenannte Davidsstadt, also der älteste Teil Jerusalems. Und wenn gläubige Juden am Schabbat in den Tempel kommen wollten, dann mussten sie vom unteren Teil über große Treppen hinaufgehen zum Tempel. Und dann standen sie dort im ersten Vorhof des großen Tempels ihres Gottes. Schauen wir auf das nächste Bild. Das zeigt uns diesen Tempel quasi aus Sicht der Davidsstadt. Wir blicken natürlich heute schräg, aber damals blickten die Menschen von unten hinauf, kamen aus den Treppen heraus und standen dann hinter diesen Mauern. Es gab mehrere Vorhöfe und ganz zum Schluss das Gebäude mit dem Allerheiligsten, das nur ein Priester, und zwar nur einmal im Jahr, betreten durfte. Seit der Zerstörung des Tempels im jüdischen Aufstand im Jahr 70 nach Christus war dieses Plateau leer. Die Römer hatten den Tempel zerstört. Und erst später haben Muslime darauf ihren Felsendom und vorne an der Mauer, die zu uns blickt, die Al-Aqsa-Moschee errichtet. Da Juden heute den Tempelberg nicht betreten sollen, suchen sie die Nähe Gottes an jenem Stück der Mauer des Plateaus, das dem Allerheiligsten des Tempels am nächsten war. Das ist die heutige Klagemauer. Sie beten dort getrennt nach Frauen und Männern. Das ist die Längsseite rechts, die wir sehen vom Tempel, nach Westen hin, also zum Berg hin. Und dieser Teil ist frei. Und wir blicken im Moment auf den Bereich, der den Männern reserviert ist. Der Bereich für die Frauen ist hier auf dem Bild nicht mit abgebildet. Wer die Sicherheitskontrollen zum Tempelberg, die sind wie einem Flughafen, hinter sich gebracht hat, der darf heute den Hof vor der Klagemauer betreten. Und jüdischer Tradition entsprechend muss der Kopf bedeckt sein mit einer Kippa, einem Hut oder einer Mütze. Und wie Sie auf dem Bild vielleicht erkennen können, trotz der Entfernung, besuchen säkulare Juden ebenso wie orthodoxe Juden die Klagemauer zum Gebet. Manche legen ein Tuch über sich als Zeichen der Demut und Verhüllung vor der Nähe Jahwes. Andere nehmen sich zum Beispiel ein rollendes Pult mit vor und legen die Tora darauf, um daraus zu beten und darin zu lesen. Wieder andere sitzen in kleinen Gruppen zusammen und diskutieren mit dem Text in der Hand, vermutlich theologische Gespräche. So sieht es dort heute aus. Zu Jesu Zeiten hingegen versammelten sich die gläubigen Juden noch auf dem Plateau, und zwar im Vorhof des Tempels. Und dort spielt der Predigttext für den heutigen Sonntag. Er steht im 18. Kapitel des Evangeliums nach Lukas. Jesus sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, aber nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Soweit die Heilige Schrift. Der Herr segne sein Wort an uns. Der Pharisäer und der Zöllner, zwei Menschen, zwei Wege zu Gott. Wir sehen sie geradezu vor uns, auf der einen Seite den Pharisäer und hier den Zöllner. Zwei Menschen in ihrer Zwiesprache mit Gott. Beide stehen im Vorhof des Tempels, beide sehnen sich nach Annahme durch Gott und keiner von beiden kann sich der Gnade Gottes sicher sein. Der eine von beiden verweist auf seinen Gehorsam. Er kennt und beachtet die unzähligen Gebote und Verbote, welche die Pharisäer aus der Tora ableiteten. Sie wollten Gottes Willen auch im Alltag umsetzen und dazu die gesamte Lebensführung zu einer Art erweitertem religiösen Ritus machen. Ihr Ziel war, heilig zu werden vor Gott durch ein heiliges Leben. Und so betet eben dieser eine Mensch zu Gott: Ich faste zweimal die Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der andere ist sich seines sündigen Lebens bewusst. Als Zöllner lebte er damals eben nicht nur von den zu Recht erhobenen Wegezöllen oder Marktzöllen, sondern Zöllner lebten umso besser, je höher sie rechtswidrig einen Aufschlag auf den offiziellen Tarif machten. Damit aber verstieß er gegen die 10 Gebote, wo es heißt: Du sollst nicht stehlen. So betet auch er, bleibt aber ferne, hebt nicht die Augen auf zum Himmel, sondern schlägt an seine Brust und spricht: Gott sei mir Sünder gnädig. Zwei Menschen, zwei Wege, sich Gott zu nähern. Der eine voll Selbstbewusstsein, der andere voll Schuldbewusstsein. Der Pharisäer verweist vor Gott auf seinen Gehorsam gegenüber allen alltäglichen und religiösen Regeln. Er hält sie ein und seine Regeln werden für ihn fast schon zum Selbstzweck. Der Zöllner hingegen weiß um seinen alltäglichen Regelbruch. Er hält sich ja nicht einmal an die sehr kompakten 10 Gebote, geschweige denn an die vielen Gebote der Pharisäer. Interessanterweise spricht Jesus keinem der beiden ihren Glauben grundsätzlich ab. Er sieht bei beiden die Ernsthaftigkeit. Er kritisiert eben auch nicht ihren Glauben, sondern das Selbstbewusstsein des Pharisäers. Der meint, allein durch seine Werke sei er gerechtfertigt. Es heißt bei Lukas: Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Jesus macht dem Pharisäer nicht den Gesetzesgehorsam und die Regeltreue zum Vorwurf, sondern die Überheblichkeit, die er daraus ableitet. Er ist vor Gott dennoch keinen Deut besser als der Zöllner. Denn der ist sich ja bewusst, dass er Gottes Gnade braucht und dass er sie nicht verdienen kann, egal wodurch. Er kann sie nur geschenkt bekommen. Und diese Einsicht unterstreicht Jesus in seinem Gleichnis. Deswegen ist der Zöllner als Sünder gerechtfertigt, aber nicht der Pharisäer als vermeintlich Heiliger. Zugespitzt: Wer schon meint, heilig zu Gott zu kommen, der braucht das Heil Gottes nicht mehr. Aus meiner Kindheit kenne ich noch so runde ADAC-Plaketten, die manche Autofahrer ganz stolz vorne an der chromblitzenden Stoßstange ihres Autos oder am Kühlergrill montierten. Das gab eine Ehrung, für 25 oder 50 Jahre unfallfreies Fahren. Eigentlich sollte das eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir uns an die Verkehrsregeln halten, wenn wir im Straßenverkehr unterwegs sind. Und was selbstverständlich ist, ist doch eigentlich keine Belohnung wert. Allerdings uns allen können Fehler passieren. Mal eine Geschwindigkeitsbegrenzung übersehen, eine Kurve unterschätzt, schon ist passiert. Hoffentlich kein Unfall, aber vielleicht doch ein Regelverstoß. Wenn wir uns an die Regeln halten, dann ähneln wir ein wenig dem Pharisäer aus dem Gleichnis. Wir verhalten uns so, wie es eigentlich selbstverständlich ist. Die Frage ist, dürfen wir dafür eine Belohnung erwarten? Darf der Pharisäer von Gott eine Belohnung erwarten dafür, dass er sich so verhält, wie er soll? Oder können wir eine Belohnung erwarten, wenn uns die Polizei kontrolliert? Mir steht jedes Mal der Angstschweiß auf der Stirn und ich bin froh, wenn es ohne Probleme über die Bühne geht. Unser Zöllner, der ist hingegen jemand, der ist auf seinem Lebensweg mindestens einmal falsch abgebogen. Und er ist in eine Sackgasse geraten. Er hat Regeln gebrochen, er bricht sie alltäglich weiterhin, weil er davon lebt. Und dafür können ihn die Menschen nicht mehr leiden, lehnen ihn ab, grenzen ihn aus, er ist völlig isoliert und letztlich in der Sackgasse seines Lebens gefangen. Und deswegen verachtet ihn auch der Pharisäer. Aber so wie sich manche Autofahrer selbst immer für gute Fahrer halten, alle anderen sind schlechte Autofahrer, und manchmal die auch noch belehren wollen mit Hupe, Lichthupe und sonst etwas, so begnügt sich auch der Pharisäer nicht mit der Regeltreue, sondern er hält sich eben auch für einen besseren Menschen. Und genau diese Selbstüberschätzung und Überheblichkeit, die macht ihm Jesus zum Vorwurf. An anderer Stelle sagt Jesus, er sei wie ein Arzt für die Kranken da, die Gesunden bräuchten ihn nicht. Und so zeigt er am Zöllner, diejenigen, die echte Reue zeigen, werden mit Gnade und Sündenvergebung belohnt. Allerdings ein anderes Beispiel, gegenüber der Prostituierten, die er vor der Steinigung bewahrt, da sagt er zu ihr am Schluss, so geh hin und sündige nicht mehr. Der Satz fehlt hier noch für unseren Zöllner im Text. Das heißt, bloße Reue des Zöllners reicht nicht. Also nicht, dass er jetzt sagt, Gott sei mir Sünder gnädig und morgen erhebt er wieder zu hohe Zölle. Sondern es muss schon eine echte und sichtbare Umkehr auf dem Lebensweg sein. Und wenn der Zöllner auf seinem Lebensweg den Rückwärtsgang einlegt, wendet und aus der Sackgasse herausfindet, indem er nicht mehr betrügt, sondern Gestohlenes zurückgibt, dann fängt tatsächlich sein neues Leben an. Aber auch der Pharisäer könnte seine Haltung und sein Verhalten ändern. Würde er nicht sich in den Mittelpunkt stellen und mit dem Zöllner vergleichen, sondern Gott in den Mittelpunkt stellen, dann würde er vielleicht nicht die Unterschiede zwischen beiden sehen, sondern die Gemeinsamkeit. Sie haben denselben Gott. Sie wollen beide zu diesem Gott gehören. Die Sache mit den Unterschieden. Ich möchte da ein aktuelles Beispiel nennen. Nach der vielfach kritischen Berichterstattung zum Kirchentag im Juni habe ich mir die Mitschnitte zweier Predigten vom Kirchentag dort angesehen. In der einen Predigt wurde ein Mitglied der Bayerischen Landessynode vorgestellt, das biologisch als Mann geboren wurde, aber als Frau leben möchte. Der Pfarrer holte sie ans Mikrofon, ließ sie kurz erzählen, wie viele Anläufe sie unternommen hatte, bis sie zu ihren Gefühlen stehen konnte. Und dann forderte der Pfarrer die Zuhörer auf, Zitat, jetzt ist die Zeit, sich zu entscheiden. Ich will eine Gesellschaft, die feinfühlig ist für die Kämpfe, die wir alle in uns austragen. So oft sieht man sie von außen nicht. Ich will, dass das uralte Versprechen der Bibel wahr wird, dass Liebe eine Zeit hat. Ich bin überzeugt, ein Zeitalter der Liebe ist möglich. Wir müssen uns nur dazu entscheiden. Zitat Ende. In einer zweiten Predigt betonte ein Pfarrer aus Norddeutschland, er wolle seine Zuhörer nicht anlügen. Wer von der Liebe predige, die alles besiege und trotzdem, Zitat, meine Schwester und mich diskriminiert wegen unseres Einkommens, unserer Hautfarbe, unserer Behinderung oder unserer queeren Identität, der habe nicht verstanden, dass wir alle Kirche seien. Zitat, wir sind kein Gegenüber, brauchen keine Nächstenliebe oder Zuwendung von oben herab, wir sind Kirche. Seine Predigt gipfelte im Satz, Gott ist quer, mit Doppel-E. Beide Predigten haben einen wichtigen und wertvollen Kern in ihrer Botschaft. Leider ging das in der nachfolgenden Kontroverse unter. Es gab in den eigentlich asozialen, oftmals sozialen Medien böse Bemerkungen bis hin zu Hass, was das alles noch schlimmer machte. Und für Hass, gar Gewaltandrohungen oder Gewalt, gibt es keine Entschuldigung. Gar nicht. Versuchen wir uns mit dem Kern der Botschaften dort zu befassen. Lernen wir doch aus dem Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Es ist falsch, Mitmenschen vor Gott anhand einzelner Eigenschaften oder Zuschreibungen aufzuwerten oder abzuwerten. Ob Pharisäer oder Zöllner, vor Gott sind sie alle gleich. Gott weiß selbst am besten, wen er liebt, wen er begnadigt und wen er beglückt. Unsere Meinung braucht er dazu nicht. Es ist aber auch falsch, gläubige Mitmenschen vor Gott anhand einzelner Eigenschaften oder Zuschreibungen auszugrenzen, so wie den Zöllner, oder ihnen gar ihr Christsein, ihren Glauben oder gar ihren Platz in unserer Kirche und in unserer Mitte abzusprechen. Wir alle sind Geschöpfe Gottes, ob von Statur groß oder klein, ob jung oder alt, ob vom Familienstand her Single, verheiratet, verwitwet, geschieden und auch ungeachtet unserer sexuellen Orientierung. Für Jesus waren diese Eigenschaften und Merkmale unbeachtlich. Als er seine Jünger ausgewählt hat und Frauen und Männer ihm nachfolgten. Gott hat alle von uns in Vielfalt geschaffen. Wir sind in erster Linie sein. Meiner Meinung nach ist aber auch nicht richtig, einzelne Eigenschaften oder Zuschreibungen demonstrativ zu erhöhen. Es gibt ein öffentliches Leben und es gibt ein privates Leben. Und zum privaten Leben gehört meines Erachtens auch die sexuelle Orientierung. Weder will ich über meine sprechen, noch will ich von der anderer Leute hören. Es geht mich nichts an. Ich will einfach meine Ruhe davor haben. Werden aber solche Eigenschaften, Gott ist quer in Anführungszeichen, dem Zeitgeist folgend demonstrativ überhöht, dann grenzen sie nicht nur ab, sondern grenzen aus. Sowohl diejenigen, die diese Zuschreibung für sich verwenden wollen, als auch jene, die sie ihnen zuschreiben. Und das spaltet die Gemeinschaft der Gläubigen und sorgt genau für die Unterschiede, die in unserem Predigttext zwischen Pharisäer und Zöllner gerade nicht bestehen sollen. Es sind Menschen vor Gott. Egal, welchen Berufsweg sie haben, welchen Lebensweg. Und es ist meiner Meinung nach auch nicht richtig, einzelne menschliche Zuschreibungen auf Gott zu projizieren. Gott ist weder Mann noch Frau. Gott ist Schöpfer, Sohn und Heiliger Geist. Und mit welchen Namen auch immer wir Menschen versuchen, Gott zu bezeichnen, wir werden ihm damit doch nicht gerecht. Wir können ihn nicht zutreffend erfassen oder umfassend beschreiben. Gott entzieht sich menschlichen Kategorien, sachlich und sprachlich. Und wenn jener Pfarrer auf dem Kirchentag mit einem Stellvertretungsanspruch für die evangelische Gesamtkirche meinte, Gott ist quer mit Doppel-E, dann hat er nach meiner Meinung jedenfalls nicht recht. Mein Gott ist kreuz und quer mit einem E. Mit dem Längsbalken verweist das Kreuz auf die Beziehung, die Christus zwischen uns Menschen und seinem Vater im Himmel eröffnet und geschaffen hat. Und mit dem Querbalken verweist das Kreuz auf die ausgestreckten Arme Christi, mit denen er nicht nur die beiden Straftäter optisch umfasste, die neben ihm gekreuzigt wurden, sondern alle Menschen, die ihm nachfolgen und sich zu ihm bekennen. Und das ungeachtet der Herkunft, der Hautfarbe, des biologischen Geschlechts oder der sexuellen Orientierung. Und ganz deutlich macht uns das das große Gebet, das er uns geschenkt hat. Das gibt es nur in der Wir-Form. Es heißt Vater unser, nicht Vater mein. Es heißt, vergib uns unsere Schuld, nicht allein mir die meine. Dass beide Predigten auf dem Kirchentag diesen Aspekt der Gottesliebe angesprochen haben und die Forderung nach Nächstenliebe in unserer Kirche betont haben, war richtig. Und dass die erste Predigt zeigte, dass Menschen, auch wenn sie ihr Geschlecht biologisch wechseln wollen, ihren Platz unter uns haben. Sogar wie jene Person in Kirchenvorstand und Landessynode in verantwortungsvoller Funktion. Das war auch richtig. Schade finde ich, dass die zweite Predigt in ihrer Formulierung weit übers Ziel hinausgeschossen ist. Gott ist quer, dieser Satz hat sicher die religiösen Gefühle einiger Menschen verletzt. Meine Sorge ist, dass vom Kirchentag vor allem dieser Satz hängen bleibt. Und wenn von der Amtskirche gegen eine solche Predigt, die in offiziellem Rahmen gehalten wird, kein nennenswerter Widerspruch erhoben wird, dann setzen viele Leute von außen und insbesondere auch die veröffentlichte Meinung, diese Meinung mit der Gesamtkirche in eines. Und dann braucht sich unsere Kirche nicht zu wundern, warum sie den Eindruck erweckt, sie würde auf der Welle des Zeitgeists reiten. Wenn unsere evangelische Kirche sich heute in eins setzt mit den Klimaaktivisten der letzten Generation, wenn sie an einer Parade zum Christopher Street Day mit einem eigenen Wagen teilnimmt und am Vorabend in einer Kirche einen multireligiösen Gottesdienst, also nicht einen christlichen, feiert, was ist denn daran noch evangelisch? Was unterscheidet unsere evangelische Kirche denn dann noch von den vielen nicht-religiösen und ganz säkularen Aktiven in Gesellschaft und Politik? Meine Sorge ist, dass unsere evangelische Kirche allmählich den Zeitgeist mit dem Heiligen Geist verwechselt. Kehren wir zurück zum Ausgangspunkt der Predigt. Zwei grundverschiedene Menschen, die gemeinsam vor ihrem Gott standen. Was den Pharisäer und den Zöllner miteinander verband, das war ihr gemeinsamer Glaube an den Gott Israels. Äußerlich, sozial, wirtschaftlich mögen sie völlig unterschiedlich gewesen sein, aber der Glaube, der verband sie. Und darin sehe ich die Chance für unsere Kirche, jetzt in der Gegenwart und auch für die Zukunft. Sie möge sich öffnen für Vielfalt, sie mag unterschiedliche Menschen zu sich einladen, aber sie muss am christlichen Glauben festhalten. Ein christliches Kirchengebäude, das muss dem christlichen Gottesdienst gewidmet sein, nicht irgendwelchen religiösen Erweckungen aller Art. Nur dann ist sie ein räumliches Zuhause für die Gemeinde Christi. Die evangelische Kirche muss auch zeitlose Wahrheiten predigen und nicht gesellschaftlichen oder politischen Gruppen nachlaufen. Nur so kann sie erkennbar sein als evangelische Kirche. Und wenn sie bei säkularen Umzügen mit einem eigenen Wagen mitfährt, dann erinnert mich das offen gestanden eher an einen Karnevalsverein als an eine Kirche, die ihren Gläubigen in den Anfechtungen des Lebens Halt geben will. Sie kann ja durchaus präsent sein, aber warum nicht mit Segnungsgottesdiensten eben in der Kirche? Jesus sagte ja schließlich, folgt mir nach. Er sagte nicht, lauft den anderen hinterher. Und ich will da auf einen Zeitungsartikel eingehen, vielleicht haben Sie ihn gesehen. Bibelstunde statt Sauflieder. Am Ballermann in Mallorca, berühmt und berüchtigt für alkoholische und andere Orgien bis tief in die Nacht, kann unser Glaube präsent sein. Junge Christinnen und Christen aus verschiedenen Gemeinden haben sich dort zusammengetan, um abends auf einer Bühne am Strand Gottesdienst zu feiern. Sie feiern einen christlichen Gottesdienst, predigen über die Bibel, beten und singen gemeinsam. Und durch ihr Beispiel kommen sie mit anderen ins Gespräch, die eigentlich nur zum Feiern dorthin gekommen sind und ins Nachdenken geraten über die Gründe, warum sie da sind oder vielleicht einen Grund suchen, auf dem sie in ihrem Leben stehen können. Und gerade diese Christen, wie hier berichtet, aus Karlsruhe, Bielefeld und Zürich, kommen dann mit ihnen ins Gespräch und erzählen von ihrem Glauben. Und so ist Kirche präsent, dort, wo die Menschen am wenigsten mit ihr rechnen, aber erkennbar als das, was sie ist. Und dort feiert diese Kirche Christus und den Heiligen Geist und eben nicht den Zeitgeist. Blicken wir zum Schluss nochmal nach Jerusalem. Wenn unsere evangelische Kirche im Dunkel der Welt in Zeiten von Klimakrise, Inflation, Migrationskrise, Ukraine-Krieg und so weiter sichtbar sein will, dann muss sie von innen leuchten. Sie muss einen klaren Standpunkt haben, auf dem sie steht. Sie muss christliche Positionen einnehmen, in denen sich ihre Gläubigen wiederfinden und in denen sie auch von außen erkennbar wird. Hier sehen wir einen Blick auf das nächtliche Häusermeer von Jerusalem. Und Jerusalem ist ja eine bekanntermaßen von vielen Religionen beanspruchte und geprägte Stadt. Neben jüdischen Synagogen, christlichen Kirchen und muslimischen Moscheen leuchtet dort nachts auch die evangelische Erlöserkirche, die Kirche unseres gemeinsamen Herrn. Behalten wir aus diesem Sonntag und aus dieser Predigt dieses Bild vor Augen und im Herzen. Wir alle sind Kirche in unserer Verschiedenheit und wir sind Kirche miteinander und füreinander. Nicht die Unterschiede unter uns Gläubigen sollen uns trennen, sondern unsere Vielfalt in Gott uns alle bereichern. Und dafür steht das Matthäus-Motto unserer Kirchengemeinde. Wir wollen uns an Gottes bedingungsloser Liebe erfreuen. Sie wollen sie allen Menschen zeigen, damit sie in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus gelangen. Das ist unser Auftrag, gestern, heute und morgen. So sei die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns allen. Amen.